herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Healversity. Heute zu Gast Sebastian Mauritz. Sebastian, du bist ja selbst Experte im Bereich Stress und Resilienz, hast auch ein Unternehmen aufgebaut, bist Impulsgeber in dem Bereich, die Resilienzakademie, die du aufgebaut hast, hast mehrere Fachbücher geschrieben, bist auch Keynote-Speaker. Also hast da so einiges schon auf dem Buckel, was dieses Thema angeht, an Erfahrung. Deshalb freue ich mich riesig, dass du heute hier bist, um über dieses Thema sprechen können, uns austauschen können.
Ja, du, ich danke dir sehr für die Einladung. Und was ich ja spannend finde, das ist so ein bisschen wie quasi ein Schritt zurück in die Vergangenheit. Als ich mich angefangen habe, mit Resilienz zu beschäftigen, war es eher noch so, dass zwar irgendwie Stress alle kannten, aber Resilienz noch eher was ja Abstraktes war und auch noch nicht so im Sprachgebrauch. Und ganz viele auch immer dann ein Residenztraining wollten anstatt Resilienz. Und ich habe so das Gefühl, dass die Epigenetik auch irgendwann aufgrund von irgendeinem großen Ereignis so einen Schritt machen wird, wo man dann sagt, ach na ja, klar, das ist doch Epigenetik, das macht doch heute jeder. Mhm. Und deswegen finde ich das so von den Parallelen ganz spannend, habe mich natürlich auch auf heute vorbereitet. Und ich bin über Epigenetik zum ersten Mal bei Bruce Lipton gestolpert und dachte so, spannende Idee, war mir damals noch so ein bisschen, ja, abstrakt mystisch. Und ich finde genial, dass ihr da einen ganz wesentlichen Beitrag zur angewandten Epigenetik, so würde ich es beschreiben, also zur Applied Epigenetik halt entsprechend macht, genauso wie wir Applied Resilience machen, also das Ganze in die Anwendung bringen.
Ja, schön. Ich denke, wir werden da einige Verknüpfungspunkte finden. Ja, das geht ja auch so Hand in Hand. Was mich zu Beginn interessieren würde, was war denn so der Moment in deinem Leben? Ja, ich habe ja gesehen, deine Vision ist, dass Menschen wieder mehr verstehen, ein Verständnis bekommen über sich selbst, wieder mehr in Verbundenheit leben. Und es geht ja einher mit dem Stress-Resilienz-Thema auch. Was war der Punkt in deinem Leben, als du begonnen hast zu sagen, ich will diese Vision verwirklichen und in die Gesellschaft tragen? Was ist da so deine Geschichte dahinter?
Also ich glaube, der zentrale Punkt war, als ich in meinem ersten Studium mich einfach sehr unwohl gefühlt habe und dann bei der psychosozialen Beratungsstelle war. Das war 1995 und mir dann gesagt wurde, dass die drei Sätze weiß ich noch. Ich habe dann so beschrieben, wie es mir so geht und habe gesagt, können Sie da irgendwas für mich tun? Der erste Satz war, Herr Mauritz, das hört sich sehr, sehr bedenkenswert an und sehr schlecht an. Zweiter Satz war, Sie sind garantiert depressiv. Dritter Satz war, Sie brauchen eine mehrjährige Psychotherapie. Und ich saß da und ich dachte so, okay, also ich habe hier gerade echt Stress mit dem Studium. Ich fühle mich da nicht wohl. Puh. Und dann kam noch so der Nachsatz, das ist natürlich keine Diagnose, das darf ich auch gar nicht, aber ich habe in dem Bereich viel Erfahrung und sie erfüllen da alle Kriterien. Und dann war ich erstmal völlig fertig und habe dann irgendwann gesagt, jetzt will ich es wissen, jetzt interessiert mich das. Dann habe ich mehr von den Sachen gemacht, die mir Spaß machten. Dann begab sich das auch wieder mit der Depression. Also heute weiß man ja, Abwesenheit von Sinn im Leben korreliert manchmal auch mit depressiven Phasen oder depressiven Phänomenen oder Symptomen. Und dann dachte ich mir so, okay, wie funktioniere ich? Also wie funktioniert mein Gehirn, mein Geist? Und ich bin dann über einen Hypnotherapeuten, der hat mit mir in einem Café, heute würde man sagen, so ein Swish gemacht, also wo man ein defizitorientiertes Bild mit einem positiv orientierten Bild das übereinander legt. Ich habe im Café kurz die Augen zugemacht. Der hat ein paar Mal dieses Mentaltraining mit mir gemacht. Und danach war meine Welt anders. Und ich dachte, wie so schnell kann das gehen? Und dann habe ich mich da reingelesen, reingearbeitet, viel im Bereich Psychologie gemacht. Und dann begann das so. Und ja, heute bin ich da, wo ich bin.
Ja, wow. Und dieses, ich meine, das ist ja im Prinzip, was du erzählt hast, so aus deiner Geschichte, das hat ja direkt nochmal so zusätzlich Stress gemacht, diese Aussage. Diese Entstehung von Stress würde mich nochmal interessieren, so aus deiner Erfahrung, mit dem, was du so mitbekommst, auch wenn du Menschen begleitest in dem Bereich. Stress ist ja nicht von heute auf morgen im Körper, so. Inwieweit hat es, sage ich mal, mit Erfahrungen zu tun, mit Glaubenssätzen, die wir vielleicht in uns tragen, auch der Umgang mit unseren Emotionen und was können da so Auslöser sein oder was ist was, was du häufig bei Menschen beobachtest, wie Stress, wo Stress seine Ursache hat und wie das auch korreliert, vielleicht mit gewissen Lebenserfahrungen?
Also ich glaube, man kann das sehr einfach machen im Sinne von Probleme und Stress. Ein Problem an sich ist ja ein Unterschied zwischen ist und soll, wo ich keine Lösung habe, keinen Weg habe. Also mal angenommen, ich hätte gerne, weiß ich nicht, eine 500.000 auf dem Konto, weil ich mir davon irgendwas verspreche. Es ist aber, weiß ich nicht, nur ein Bruchteil davon auf dem Konto. Dann ist das erstmal ein Problem. Wenn ich nicht weiß, wie ich das lösen soll, wenn ich schon alles probiert habe, wenn die Gesangskarriere nicht funktioniert hat oder was auch immer, dann sitze ich vielleicht, sage, keine Ahnung, wie ich das soll erreiche. Und bei dem ist bin, dann ist das ein Problem. Aber ein Problem ist noch nicht zwangsläufig ein Stressor, weil ich für einen Stressor eine emotionale Ladung brauche. Es ist eigentlich auch keine emotionale Ladung, es ist einfach erstmal ein Affekt. Also ich brauche eine gewisse Form von entweder Aktivierung oder Deaktivierung. Also Aktivierung kann sein, ne, mein Pulsschlag geht hoch, sagt, so ein Mist, was soll denn das? Oder es geht runter, ich gehe in das Abschalten, denke so, oh, ne, das kann ich auch alles lassen. Und damit Stress ist, aus meiner Sicht muss es eine negative Ladung haben, einfach sich unangenehm anfühlen. So gibt auch positiven Stress im Sinne von, ich habe da ein starkes Motiv, ich erreiche es aber nicht, dann ist das auch eine Form von Stress. Ich bleibe erstmal bei dem sozusagen negativen Stress. Das heißt, ich habe ein Arousal und ich habe eine negative Valenz. So. Und wenn ich das habe, dann muss ich mich ja fragen, wie kommt es dazu? Die böse Warum-Frage stellen, die nach dem Grund. Und da liegt es im Wesentlichen alles an, zumindest in unserer Argumentation, an den vier Grundbedürfnissen nach Klaus Grawe. Es gibt auch andere Grundbedürfnismodelle, die kann man auch gut nutzen. Wir arbeiten mit denen von Klaus Grawe. Klaus Grawe war deutscher Psychotherapieforscher, hat Herausragendes damals geleistet, wollte Therapieschulen vereinen, sensationell. Sein Buch Neuropsychotherapie, wirklich eigentlich so ein Must-Read. So. Und der spricht halt von Bindung, Beziehung, Zugehörigkeit als erstem, Orientierung, Kontrolle in Bezug auch so auf Struktur, auf Sicherheit als zweites, dann Lustgewinn und Lustvermeidung und Selbstwerterhöhung, Selbstwertschutz. Das sind die vier Grundbedürfnisbereiche, Cluster, die Menschen brauchen, damit sie mental gesund sind. Und die funktionieren zusammen möglichst dann konfliktfrei. Das heißt, meiner Erfahrung nach, egal welcher Stressor mir von Klientinnen und Klienten gesagt wird, verletzt in der Regel immer mindestens eins sehr doll oder mehrere der Grundbedürfnisse. Das heißt, um Stress zu erleben, brauche ich eine Ist-Soll-Diskrepanz, also ein Problem mit einer starken Grundbedürfnisverletzung. Bei der Grundbedürfnisverletzung können noch zwei Sachen dazukommen. Das kann sogar ein für mich wichtiger Wert sein. Werte sind spezielle oder spezifische Grundbedürfnisse, die für mich einfach noch ein bisschen wichtiger sind und Identitätsformen sind. Das oder es kann auch ein innerer Konflikt sein. Da hilft mir das Seitenmodell von Dr. Gunther Schmidt. Das ist so ein Vielfaltsmodell. Gibt's ja das innere Team von Schulz von Thun oder die Ego States oder was auch immer. Das beschreibt immer mehrere Seiten in uns drin. Und da kann ich auch intern Stress bekommen, wenn eine Seite den Pudding will aus dem Kühlschrank und die andere Seite will aber irgendwie, keine Ahnung, die Bikini-Figur. Und wenn ich halt oft genug dem Pudding nachgebe, dann ist es halt nicht so cool mit der Bikini-Figur. So als mal so ein plattes Beispiel. Und so entsteht Stress. Und wenn ich mit einem Klienten arbeite, dann frage ich als erstes, haben Sie so ein Thema, haben Sie ein Problem, haben Sie ein Ist und ein Soll? Und wie kommt die emotionale Ladung zustande? Ist das ein Grundbedürfnis? Ist das ein Wert? Oder haben Sie internen Konflikt? Meistens ist es eins von den dreien, in der Regel sogar zwei oder drei, dass Grundbedürfnisse verletzt werden, die dann zum Teil auch noch Werte sind und es gibt noch eine Zwickmühle. Ja, und dann habe ich eine wunderbare Bauanleitung für einen schönen Stressor.
Mhm. Erlebst du auch, das fände ich nochmal spannend, kenne ich zumindest von mir, ja, durch gewisse vielleicht auch schwierigere Erfahrungen im Leben, dass die sich wirklich auch abspeichern im Nervensystem und es auch Trigger gibt sozusagen, die diesen Stress sozusagen aktivieren. Würdest du sagen, ist es nötig, da nochmal zu dieser Erfahrung zu gehen und in der Aufarbeitung? Oder gibt es dann auch Möglichkeiten, einfach nur mit dem Hier und Jetzt zu arbeiten, um da wieder rauszukommen?
Also ja, kenne ich. Hatte ich heute gerade in einem Coaching, dass eine Klientin sagte, das erinnert mich an eine Situation aus meiner Kindheit, sehr, man könnte sagen, als traumatisch erlebt. Ich bin bei Trauma immer sehr vorsichtig, weil ich finde Trauma als sehr inflationär benutztes Wort schnell mal so. Also das Problem ist, wenn ich eine Sache sehr inflationär benutze und die immer wieder auch für die Erklärung nutze, dann ist es schwierig, sag ich mal, ein echtes Trauma von etwas, was eine starke Stressspur darstellt, zu unterscheiden, was nicht heißt, dass eine starke Stressspur nicht auch extrem unangenehm ist. Ich finde da die Differenzierung wichtig. Ich bin kein Traumatherapeut. Ich habe immer mal wieder mit Trauma zu tun, habe da auch Profis in meinem Netzwerk, die dann darauf eingehen. Das mal vorweg. Wenn man auf das Gehirn als musterbildendes Organ schaut, dann lebt das Gehirn ja davon, dass es gute Muster bildet. Typischerweise entweder über Wiederholung oder über eine emotionale Ladung. Und aus den Mustern, die es in der Vergangenheit gebildet hat, macht es ja seine Vorhersagen. Das Gehirn als Vorhersageapparat nutzt ihr ja, denke ich, bei euch in den Ausbildungen auch. Und dann ist halt die Frage, wie kreiert das Gehirn Vorhersagen im Hier und Jetzt aus den Erfahrungen der Vergangenheit? So. Für das Gehirn gibt's in meiner Sicht oder aus den Schulen, aus denen ich komme, immer nur Gegenwart. Die Schulen, aus denen ich komme, ist hauptsächlich Hypnosystemik. Ich habe mich viel mit systemischer Arbeit beschäftigt, NLP, Lösungsfokussierung. Und da gibt's erstmal für das Gehirn nur Gegenwart. Das heißt, die Gestaltung der Gegenwart bestimmt zum einen das, was an Erinnerungen aus der Vergangenheit wachgerufen wird. Das heißt, das Gehirn hat sowas wie, man nennt das ja State-Dependent Memory. Das heißt, der Zustand von mir bestimmt, was ich erinnere. Das heißt, ich habe auch nicht die eine Vergangenheit, sondern ich habe immer die Vergangenheit, die zu dem Zustand, den ich gerade habe, oder auch zu dem Kontext, in dem ich gerade bin. Also Kontext kann sein, ich war letztes Jahr in meiner alten Schule im Gymnasium. Ach, das ist herrlich. Da kommen sofort jüngere Seiten um die Ecke und sagen, oh, das kennen wir. Und dann merke ich sozusagen eine Veränderung in mir. Das hat man ja auch in Priming-Experimenten über Ellen Langer hat man das sehr gut gezeigt, dass da die Gedanken andere, auch Genexpressionen natürlich hervorrufen. Deine Frage war, muss ich immer zurückgehen? Oder kann ich im Hier und Jetzt das machen? Das, finde ich, braucht noch einen weiteren Blick, und zwar die Frage nach der Intervention. Intervention ist ja das Einfügen von Unterschieden in bestehende Muster. Und da kann ich mit einem Klienten oder einer Klientin sagen, okay, wir gehen über eine Zeitlinienarbeit zu dem Moment zurück und machen eine Zeitlinien neu erleben. Also ich schicke in die Zeit, wo sich jemand klein, schwach, nicht selbstwirksam oder so gefehlt hat, schicke ich Ressourcen oder schicke eine externe Quelle oder schicke irgendeine Energie oder was auch immer, lasse die Person sozusagen sich da in dieser Situation mit Wahlmöglichkeiten erleben und sie dann über ihr Leben nochmal wieder im Hier und Jetzt ankommen, dann habe ich sozusagen in ihrer Identität ihr eine neue Geschichte angeboten, die sie zu ihrer Geschichte, die sie sich vorher erzählt hat, alternativ erzählen kann. Das erste war vielleicht eine Opfergeschichte. Das ist jetzt vielleicht die Geschichte einer, weiß ich nicht, Heldin, die ein Abenteuer überlebt hat oder jemanden, der mal eine schwierige Zeit überlebt hat, also mit einer hohen Überlebenskompetenz. Und es führt zu einem anderen Erleben im Hier und Jetzt. Bestimmt die Vergangenheit meine Gegenwart? Niemals. Weil nie die Vergangenheit was mit uns im Hier und Jetzt macht, also die Linearkausalität gilt da nicht, sondern wie ich jetzt mein Leben in Bezug auf die Vergangenheit gestalte, das macht den Unterschied. Und da kann ich über die Fokussierung von Aufmerksamkeit auf vielleicht Vergangenheiten fokussieren, wo jemand Stärke hatte, wo jemand handlungsfähig war, und zwar aus der Gegenwart. Also es geht beides, und ich bin immer sehr vorsichtig bei dem, ja, weil das damals so war, ist das heute so, das fühlt sich so an, das ist aber aus systemischer Sicht falsch.
Okay. Ja, bevor wir gleich nochmal weiter reinspringen, auch was passiert eigentlich im Körper bei Stress, vielleicht nochmal so ein bisschen eine philosophische Frage, die mich interessieren würde. Also zumindest eine Wahrnehmung von mir. Chronischer Stress, habe ich das Gefühl, nimmt zu und zu. Also wird in unserer Gesellschaft mehr und mehr. Ja, hat sich ja verschiedene Faktoren. Gleichzeitig gibt es Kulturen auf der Welt, die sind so emotional verbunden. Die leben mehr im Hier und Jetzt, die sind mehr im Sein, die tanzen, die haben vielleicht eine Familienkultur und so weiter. Das heißt, wir leben eigentlich in einer Wohlstandsgesellschaft, sagen wir mal erstmal materiellen Wohlstandsgesellschaft, wo es jegliche Bedürfnisse auf gewissen Ebenen erfüllt werden können, nicht für alle, aber für viele. Und dennoch sind wir unglaublich in diesem Stress gefangen oder in diesen Stressmustern gefangen. Was ist so deine Erklärung dafür, dass wir gerade hier in der westlichen Welt so mit chronischem Stress zu kämpfen haben, der sich auch auswirkt auf verschiedenen Ebenen?
Also ich glaube, ich spreche mal von Deutschland oder vom Dachbereich, na eher fast Deutschland, weil ich mich hier tatsächlich sehr gut auskenne. Ich arbeite auch international viel, habe viel in Brasilien gemacht, in den USA, in Dubai, habe auch im ganzen EMEA-Raum viele Trainings gegeben, sodass ich da tatsächlich so ganz guten Überblick habe. Sag ich mal, in Deutschland wird es für mich sehr plastisch. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Einmal ein sehr deutsch-spezifisches, und das ist die Frage des Selbstwertes. Der Selbstwert einer Person ist immer die Frage, wie generiere ich den? Also eine meiner Lieblingsfragen ist, wer bist du ohne deine Arbeit? Bist du auch was wert, wenn du mal nichts leistest? Und wenn du Leute in komische Zustände bringen willst, dann stellst du ihnen genau diese Frage, weil der Selbstwert unmittelbar über die eigene Leistungsfähigkeit attribuiert wird. So. Das heißt, Selbstwert als ein wesentliches Thema. Und da gibt's ja zwei Arten von Selbstwert plus diverse Selbstwerträuber. Der eine Selbstwert ist der aktive Selbstwert. Das ist der sogenannte authentische Stolz. Der beantwortet die Frage, was habe ich durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz sein kann? Und auch da ist natürlich sofort das Thema, habe ich, wenn ich was umsetze und ich habe eure sehr beeindruckende Geschichte und auch deine Vision und diese ganzen Dinge gelesen und dachte nur so, wow, da klingt Sinn erleben im Sinne eurer Vision für die Welt, die ich sehr, sehr teile, klingt sehr viel Sinn erleben durch. Das heißt, wenn du etwas machst, was deinem Sehnsuchtsziel, deinem großen, sinnerfüllten Ziel beiträgt, hast du ein Gefühl von sozusagen einer gewissen Form von Stolz, von auch Zufriedenheit und sagst, ja, toll. Und ich würde sagen, dass da ein wichtiger Teil für deinen Selbstwert erfüllt wird. Heißt das, dass du jetzt keinen Stress bekommst? Das weiß ich nicht, weil auch da ist quasi die Frage nach dem passiven Selbstwert relevant. Und da spielt Dankbarkeit eine große Rolle. Dankbarkeit unter anderem ist für den passiven Selbstwert zuständig. Und da ist diese Frage, wie dankbar bist du? Und die Dankbarkeit gedacht als, ich bin dankbar für das, was mir das Leben geschenkt hat, weil ich bin. Weil ich derjenige bin, der jetzt hier gerade seine Mission lebt. dafür bin ich dankbar. Und das ist meine erste Balance. Die zweite Balance sind natürlich, du hast das vorhin so schön angeführt, Glaubenssätze aus der Kindheit, auch Antreibermotive, also frühe Prägungsmuster. Du bist etwas wert, wenn du perfekt bist, wenn du Dinge schnell abarbeitest, wenn du dich anstrengst, ja, wenn du Dinge alleine machst, ne, ihr braucht ja nicht die anderen, oder wenn es schnell geht, so. Das heißt, es gibt da verschiedene Muster, die stressverstärkend wirken, die im Sinne auch der Transaktionsanalyse als frühe Prägungsmuster typischerweise in der Kindheit gelernt werden. Die kann man im Coaching relativ gut bearbeiten, kann die so ein bisschen balancieren, dann sind es keine Antreiber mehr, sondern vielleicht Motivatoren oder Sehnsuchtsmentoren. Wenn man jetzt eine globalere Frage stellt, dann glaube ich, ist der Vergleich massiv problematisch für unser Stresserleben, weil es gibt immer wen, der mehr Geld hat, der ein größeres Auto fährt, der das Leben lebt, was in uns eine tiefe, unerfüllte Sehnsucht antriggert und unseren Fokus von wir haben hier etwas hinzu, ich möchte aber was anderes, halt weglenkt. Und da ist, glaube ich, dieser Fokus auf mich, aufs Hier und Jetzt, ein ganz wesentlicher Punkt. Und das, was ich jetzt über die letzten Jahre erlebt habe, das Thema des Ego. Also je mehr ich mein Ego kleiner werden lasse, je mehr ich mich mit Transzendenz oder Selbsttranszendenz beschäftige, über Spiritualität, über etwas Größeres, was mich umfüllt, über so Aspekte wie Sinn, wie Vision, desto mehr verschwinden diese dysfunktionalen Formen von Stress, weil ich eher meinen Dienst in die Sache von etwas stelle. Und so lese ich eure Mission bei Healversity auch. Das hat was für mich zutiefst Selbsttranszendentes mit einem hohen spirituellen Anteil. Nicht im Sinne von, wir bauen hier so die Kirche von Healversity, sondern einfach, wir haben eine spirituelle Mission, die Welt besser zu machen, aus einer Uneigennützigkeit heraus, weil ihr spürt, das braucht die Welt, das ist gut, und wir haben einen sehr wirkungsvollen und noch nicht so genutzten Weg, der eine gute Ergänzung zu vielen anderen Bereichen ist.
Ja, schön. Du hast ja auch, und das hatte ich in deiner Vision ja auch gelesen, dieses Thema Verbundenheit, Menschen in Verbindung bringen, ja, hatte ich gelesen. Und vielleicht ist genau das der Punkt, weil du hast ja vom Ego gesprochen, und ich denke, wenn wir sehr stark im Ego sind, sind wir sehr stark in der Trennung. Also sind wir getrennt vielleicht von unseren Gefühlen, getrennt von unseren Mitmenschen, von der Natur, und diese Verbundenheit ist vielleicht so ein Schlüssel, den ich so raushöre. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir unter chronischem Stress stehen? Also wenn wir uns dem nicht widmen, dem Thema, dann nicht in die Bewusstwerdung auch kommen. Was passiert chronischer Stress? Wie wirkt das auf unsere Systeme im Körper? Wir haben das Immunsystem, wir haben bis hin zur Epigenetik, mit der wir uns ja auch viel beschäftigen, das Stresssystem selbst und auch das Gehirn, die Neuroplastizität. Was, vielleicht kannst du es mal so aus deinen Worten heraus zusammenfassen.
Also ich mach mal die Kurzfassung, weil mich tatsächlich da, das habe ich als Frage für mich nämlich heute mitgenommen. Ich stelle gerne auch den Menschen, die mich interviewen, gerne auch eine Frage, weil mich interessiert tatsächlich die epigenetische Variante. Ich möchte es gerne endlich mal vom Profi hören. Das, wo ich mal sage, was man aus der Sicht der angewandten Resilienz über Stress wissen muss, ist, dass Stress nichts Schlechtes ist. Und die angewandte Resilienz, unter anderem Raphael Kalisch hat das in seiner Pastor-Theorie ja auch gut zeigen können, dass das Positive Appraisal, also die positive Beschreibung oder Bewertung von Stress, nimmt Stress die negativen Folgen. Das heißt, die wichtigste Frage aus meiner Sicht ist, wie bewertest du den Stress, den du hast? Ich gehe darauf gleich noch einmal kurz am Beispiel von Ärger ein. Für mich gilt bei Stress, wenn du eine kurzzeitige Stressspitze hast, werden in deinem Gehirn, da hat Robin Herrmann von der Sporthochschule in Köln ganz spannende Studien gemacht, auch unter anderem, dann werden die Verbindungen zwischen den Neuronen destabilisiert, weil die Logik ist, wenn ich Stress habe, also heißt mein Gehirn, einen Vorhersagefehler produziert hat, dann investiert ja mein Gehirn Energie und sagt, hey, die Vorhersage, die wir gemacht haben, die ist falsch. Und wir müssen hier mal hingucken, weil die Vorhersage passt nicht. Das heißt, es ist wichtig für uns, weil wir gerade überleben, uns jetzt das Neue zu merken. Das heißt, diese kurzzeitige Destabilisierung und die Energie, die dem Gehirn zur Verfügung gestellt wird, führt dazu, dass wir was Neues lernen können. Das braucht aber danach eine Entspannung. Wie du eben schon gesagt hast, Dauerstress verhindert das Lernen. Das heißt, ich sollte, wenn ich Stressmomente habe, immer auch für funktionelle Formen von Entspannung entsprechend sorgen. Das ist in erster Linie, und das ist für mich auch nicht verhandelbar, ein guter Schlaf. Ein guter Schlaf besteht für mich aus der richtigen Zeit ins Bett zu gehen. Da gibt's zum Beispiel vom Body Clock Health ein ganz gutes chronobiologisches Messinstrument, wo über eine Haarwurzelanalyse geguckt wird, wann ist eigentlich der Punkt, der für dich ideal ist, zu Bett zu gehen. Das brauchst du eigentlich nicht, wenn du so eine gewisse Körpersensitivität hast, weil das ist der Punkt, wenn du abends, sagen wir mal, ohne Handy, andere Substanzen oder was auch immer, auf dem Sofa sitzt, gibt es so einen Punkt, wo du anfängst, müde zu werden. Und wenn du dann ins Bett gehst, schläfst du in der Regel auch sofort ein und hast auch deine zwei Tiefschlafzyklen und dann wird's wieder sozusagen, kommt der leichte Schlaf und nach ungefähr, ja, so plus minus 7 bis 9 Stunden wachst du von allein auf und fühlst dich erfrischt. Dazu gibt's jetzt noch, weiß ich nicht, zig andere Faktoren bei Schlaf. Gibt diese 10-3-2-1-Regel. 10 Stunden vorher keinen Kaffee, 3 Stunden vorher nichts essen, 2 Stunden kein Geticker, kein Handy, 1 Stunde vorher nichts mehr trinken. Gibt ganz viele Aspekte bis hin zu Temperatur, Licht, elektromagnetische Einflüsse und so weiter und so fort. Und der Schlaf ist das, was quasi, wenn ich am Tag viel Stress hatte, brauche ich eine gute Regeneration nachts. Ich brauche vielleicht aber auch über den Tag diese Non-Sleep Deep Rest Phasen, wie sie auch Andrew Huberman mit seinem Podcast der sehr bekannt gemacht hat. Meine Oma hat es immer Nickerchen genannt. Ne? Mhm. Junge, ich mach mal kurz ein Nickerchen und nach 10, 15 Minuten war Oma wieder fit und dann ging's weiter. Wir kommen ja eigentlich aus einer Polyphasen-Schlafkultur und nicht einer Monophasen-Schlafkultur. Das heißt, polyphasisch heißt, mehrere kurze Nickerchen über den Tag sind eigentlich gehirngerechter. Und dann kann man dazwischen auch Hochstressphasen haben. Ich glaube, dass dieses Stress als Kurzzeit-Notfallreaktion und als etwas, was singulär ist und dann auch ein Ende hat, ist eigentlich das Wichtigste, was man Menschen erklären muss, weil alle Auswirkungen, sei es jetzt auf den Magen-Darm-Trakt, sei es aufs Immunsystem, sei es auf die Libido, sei es auf zig Prozesse im Gehirn, das ist immer aus der Überlebenslogik heraus und da ist das total sinnvoll. Weil wenn du Überlebensmodus warst, wolltest du oder war es nicht günstig, gleichzeitig Lust auf Sex zu haben oder übers Essen nachzudenken oder zu verdauen? Nee, da war das Überleben wichtig. Und ich glaube, das ist funktionell das Beste, was man Menschen sagen kann. Und Stress so zu begreifen, dass ich es, auch wenn ich es gut bewerte, die negativen Effekte rausnehme, das ist so der Faktor, der eigentlich am wichtigsten ist. Und dazu nur noch kurz das Beispiel von Ärger. Ärger in unserer Sprechweise ist der Hüter der Werte. Ärger hat genau 3 Trigger. Wertverletzung, Zielhindernis und Ungerechtigkeit. Und alleine, wenn ich mich ärgere, zu sagen, oh, ich merke, mir ist hier gerade was wichtig, führt schon im Sinne des Positive Appraisal oder auch des Reappraisal, der Neuwertung, dazu, das gibt's eine schöne Studie, das Immunsystem nicht geschwächt wird. Weißt du nicht, was dein Wert ist, weißt du nicht, welches Ziel du erreichen willst und ärgerst dich, dann schwächt das dein Immunsystem 5 Stunden, wenn du dich ungefähr 5 Minuten ärgerst. Mhm. Und da bin ich so ein Fan von dem Geist, von dem Kopf. Und das führt ja dann auch zur Epigenetik. weil natürlich die Epigenetik auch von der Haltung, von den Glaubenssätzen, von der Art, wie man über Dinge denkt, und da ist das Außen erstmal egal, weil meine Innenwelt baue ich mir ja selber, natürlich mit Einflüssen von außen, ne, das verklärt bin ich da nicht, aber mit einer hohen Gestaltungsmöglichkeit verändert ja meine körperinternen Prozesse.
Ja, finde ich spannend, auch das Thema Wut, dass du, oder Ärger, Wut, das du angesprochen hast, finde ich ganz interessant. Ich glaube auch immer, das ist nämlich so ein persönliches Thema von mir. Ich habe so, wenn ich so meine Geschichte schaue, hatte ich schon immer ein Problem mit einem gesunden Ausdruck von Wut. Ich habe viel über meine Grenzen gehen lassen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr bin ich auch in so vielleicht mal depressive Verstimmungen gekommen, ja, weil es praktisch sich dann gegen mich gerichtet hat. Und ich glaube auch immer, dieser gesunde Ausdruck der Wut, wenn der Raum findet, ja, wenn, sage ich mal, eine Grenze überschritten ist, finde ich auch ein interessantes Thema, was ich glaube, was viel mit auch Stress zusammenhängt, ja, wenn das auch nicht erfolgen kann, da für die eigenen Grenzen einzustehen.
Naja, noch ein Hinweis. Das ist ganz normal, dass dann, also ich sage immer, wenn jemand von Depression spricht, dann sage ich, macht's für dich einen Unterschied, wenn du sagst, ich erlebe mich depressiv oder irgendwie erlebe ich mich gerade traurig. Weil typischerweise ist sozusagen der Ärger, wenn du eine Wertverletzung bekommst. Und ich weiß nicht, ich habe es von meinem Vater nicht gelernt. Mein Vater, leider vor ein paar Monaten gestorben, der hat als Seelsorger, der war Pastor, der ist eher in eine Dissoziation gegangen und hat es kognitiviert. Und da wünscht man sich manchmal als Junge, mit einer sehr starken inneren Kriegerenergie, jemanden, der vielleicht mal sagt, ey, ne, so sieht gesunder Ärgerausdruck aus. Und ich habe das auch in den letzten Jahren sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht mühsam, aber kleinschrittig lernen müssen. Und meine Metapher ist immer, Menschen Klarheit zu schenken. Und Ärger als etwas zu verstehen, was dir zeigt, hey, mir ist hier was wichtig, hier ist eine Grenze von mir. Und diese Grenzziehungskompetenz für sich zu erleben, weil natürlich die Hüterin deiner Beziehung immer sofort sagt, ey, ne, Timo, wenn du jetzt hier auf den Tisch haust, dann lieben die dich nicht mehr. Dann wirst du ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Das läuft ja unbewusst mit. Und zu verstehen, dass ich verbunden bleiben kann in klarer Grenzziehung, das ist ja logisch erstmal ein Widerspruch. Emotional ist es eine Dissonanz und deswegen lassen wir oftmals mehr mit uns machen, als eigentlich gesund wäre. Trauer kommt dann ins Spiel, wenn das, was dir wichtig war, verloren scheint. Also jede Trauer erinnert dich an, da war dir was wichtig. Und diese Trauer wird dann auch interpretiert als depressiv, weil es eine generalisierte Trauer ist. Und das ist immer meine Strategie, wenn ich mit Menschen arbeite, die sich in Burnout-Symptomatiken erleben, dass ich dann sage, naja, was ihnen wichtig war, wo ihre Augen geleuchtet haben vielleicht, was scheint für sie verloren momentan? Was haben sie irgendwann schmerzhaft aufgegeben? Und wo trauern sie eigentlich zutiefst drum? Und wo ist es völlig normal, dass sie sich gerade so niedergeschlagen, depressiv und so weiter erleben? Weil das ist normal. Da gibt's eine Seite in ihnen, die was sehr, sehr Wichtiges verloren glaubt. Und ihr Ärger sitzt da, sagt, ey, ich hab's probiert, ich darf nicht, ich habe von der Hüterin der Beziehung hier einen Maulkorb verpasst gekriegt, ich würde gerne, aber ich gebe sozusagen das Feuer ab. Und dann fährt man halt runter und verliert sehr viel auch an Selbstwirksamkeit, weil Ärger natürlich auch mit der Werterfüllung zu Selbstwirksamkeit halt beiträgt. Und das ist so die Dynamik, deswegen liebe ich emotionale Resilienz so, weil es mir das als Konstrukt ganz gut erklärt.
Spannend. Das heißt, du, also wenn ich das so verstehe, ist ja, wir geben uns ja viel Identitäten, ja, oder wir geben uns viel Identität, beispielsweise ich bin depressiv. Und da geht es wirklich darum, nochmal vielleicht ein neues Verständnis und neue Brille auch aufzusetzen über das, was eigentlich gerade wirklich in mir passiert, wenn du mit Menschen arbeitest.
Ich das so verstehe. Ja. Ja. Naja, und Identität kommt ja von Identitem Essentitas, dem wiederholten Sein, also den wiederholten Mustern. Und wir identifizieren uns manchmal mit dem momentanen Erleben und frieren das deswegen fest. Es macht ja einen Unterschied, wenn ich dich frage, wie erlebst du dich momentan? Oder wie bist denn du momentan? Und ich bin, ist eher etwas, was einen generalisierenden Effekt hat. Wenn ich sage, Mensch, momentan erlebe ich mich eher niedergeschlagen, traurig, einen Wert vermissend, dann gibt mir allein die Beschreibung schon wieder eine gewisse Form von Handlungsfähigkeit und Autonomie zurück und nimmt mir dieses Label von ich bin. Weil wenn ich depressiv bin, dann ist das sehr viel stabilisierender, als wenn ich mich jetzt gerade momentan auch über ein paar Wochen hinweg als depressiv erlebe und sage, wow, das scheint ein tiefer Ausdruck von einer großen Sehnsucht nach und es ist gesund, weil mein System hier was braucht. Deswegen ist das sozusagen ein gesunder Ausdruck meines Systems, auf diesen Mangel zu reagieren. Nichts, was unser System macht, ist ja doof, sondern es hat immer ein Wofür und es ist zutiefst unangenehm, leidvoll, ätzend, anstrengend und so weiter. Und zu gucken, wofür könnte es gut sein, mit ganz viel Würdigung fürs Leid, das ist typischerweise auch in so einem Prozess irgendwann dann der Schritt, wo es ins Sinnerleben wieder geht, weil unser System quasi immer in dem Moment die für uns beste Lösung zu suchen scheint oder zu finden vermag.
Ja, bevor wir schauen ja gleich nochmal, vielleicht mal, würde ich noch ein, zwei Fragen stellen. Wie gehe ich denn vielleicht auch mit Stress um oder wie finde ich in die Resilienz? Einfach so Tipps von dir fände ich nochmal ganz spannend. Ich kann gerne auch nochmal, weil du eben gefragt hast, ein paar Sätze zum Thema Epigenetik mitgeben. Was die Epigenetik-Forschung macht, macht, dass sie genau viel in diesem Bereich forscht, dass sie schaut, okay, wie wirkt sich Stress wiederum auf unsere Genaktivität aus in unseren Zellen, in unseren Zellkernen, wo wir all unsere Gene haben, also wir haben in jeder Zelle das gleiche Genset sozusagen und emotionale Zustände, ja, wie unterdrückte Wut, davon hast du ja auch gesprochen, wie vielleicht auch intensive Trauerfälle und so weiter, aber auch so ein Umgang von Glaubenssätzen, die uns in den Stress versetzen, aber auch externe Faktoren. All das erklärt natürlich die Forschung über das Stresssystem. Ja? Das heißt, es wird beobachtet, okay, eine gewisse Biochemie wird in unserem Körper freigesetzt, ja, in solchen Momenten, auch in so emotionalen Zuständen. Wir sehen dann wir sehen Neurotransmitter im Nervensystem, wir sehen Hormone im Blut und die wiederum docken an Zellrezeptoren an, ja, weil unsere Zellen reagieren logischerweise auf unsere ganzen Botenstoffe und gehen dann in eine Handlung oder schicken Signale wiederum weiter bis in den Zellkern. Ja, Cortisol hat man unterdessen herausgefunden, ist ja eines der Stresshormone, kann sozusagen bis hin zur Epigenetik vordringen und dort regulieren. Ja. Und das Interessante ist dann, wenn wir natürlich immer gewissen Botenstoffsignaturen ausgesetzt sind, reagieren unsere Zellen immer auf eine ähnliche Art und Weise. Und das Tolle ist, tatsächlich viel, viel geforscht wird in der Epigenetik im Zusammenhang, wenn wir von Psychoepigenetik ausgehen, mit Trauma, also wirklich intensiv erlebten Traumata, auch transgenerational tatsächlich, frühkindliche Traumata, die ein sehr hohes Maß an Stress fordern, teilweise zu einer Überforderung unserer Stressachse, unseres Stresssystems führen, wo man sehr intensiv sieht, wie sich epigenetische Schalter verändern auf unseren Genen. Und dann gibt es eben auch tolle Forschungen, ich mache mal ein Beispiel, Emotional Freedom Technik, die unter anderem auch in der Traumaarbeit eingesetzt wird, auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen, wo man Probanden, das waren Menschen, die praktisch traumatische Erfahrungen im Krieg erlebt haben, untersucht hat, geschaut hat, okay, wie verändern sich denn die epigenetischen Markierungen über die Zeit von 10 Stunden Therapie mit EFT hinweg, und man hat unglaubliche Veränderungen gesehen. Man hat gesehen, dass erstmal im Verhalten und der Auswirkung, sozusagen der emotionalen Auswirkung, aber was man messen konnte, dass Immunsystemgene besser gearbeitet haben, deutlich besser. Gene, die oxidativen Stress regulieren, also für Entzündungen, die Entzündungen im Körper regulieren, besser arbeiten können. Tatsächlich auch Gene, die an der Neuroplastizität beteiligt sind, ja, für Wachstum von Neuronen und so weiter, besser abgelesen wurden. Und so hat man, und da gibt's unglaublich tolle Untersuchungen unterdessen, was möglich ist, auch über Meditation und so weiter, Und so wird halt dann theoretisch auch diese, nicht theoretisch, sondern praktisch, diese ganzen Interventionen, die man machen kann, ja, um auch wieder mehr in Verbundenheit zu kommen, mehr in eine emotionale Balance, wirklich biologisch messbar machen bis auf epigenetischer Ebene und so auch den Zusammenhang zwischen Körper, also zwischen Seele, Geist, Körper sehr gut erklären und warum möglicherweise auch gewisse Zustände, ja, wenn wir aktiv immer im chronischen Stress festhängen und diesen Ausgleich im Parasympathikus nicht mehr finden, Autoimmunprobleme kriegen, ja, oder chronische Erkrankungen zunehmen und so weiter. Ja, also das ist so dieser grob zusammengefasst, dieser epigenetische Zusammenhang.
Ja, interessant, dass ihr da auch so sehr auf das Trauma, auch auf transgenerationale Traumata geht, weil natürlich, ich finde dieses Buch The Body Keeps Score, finde ich sensationell. Ich finde auch so die gesamte Arbeit von Bessel van der Kolk sehr, sehr interessant. Das ist für mich als Coach immer eine Gratwanderung, weil natürlich als Coach ist bei Trauma immer die Sache Finger weg. Ja. EFT habe ich auch vor Jahren gemacht, habe dann bei Michael Bohne PEP, Klopfen für Profis gemacht, der das ja noch mit weiteren Aspekten halt anreichert, verwendet und so weiter. Und ich bin tatsächlich jetzt in der nächsten Zeit auch bei Fred Gallo mal eine Woche, um auch da nochmal in dieses Thema näher einzusteigen. Das schließt ja eigentlich an weitere bifokal multisensorische Techniken ja perfekt an. Und die Frage ist ja immer, wenn ich im Körper oder auch im Gehirn, Nervensystem eine Stressspur aktiviere, wie kann ich die eigentlich regulieren, um in den Gesamtregulationszustand wiederzukommen? Weil auch da, das ist zumindest bei uns und ist vielleicht auch die Brücke in die Resilienzstärkung, wir definieren Gesundheit als Zustand der Regulationsfähigkeit, die sowohl eine gute Anpassung im Sinne von Adaptation braucht, aber auch eine gute Schwingungsfähigkeit im Sinne von Oszillation. Also Adaptation und Oszillation als zwei wesentliche Faktoren, die auf Regulationsfähigkeit einzahlen. Und Regulationsfähigkeit, hast du ja eben auch angesprochen, ist aus meiner Sicht einer der elegantesten Gesundheitsbegriffe oder Gesundheitsdefinitionen, also nicht dieses ist die Abwesenheit von Krankheit, wobei man dann sagen muss, naja, also ist ja immer die Frage, wie ich auf mein System gucke, ne? Wer noch gesund ist, ist halt nur noch nicht ausreichend diagnostiziert, so, sondern halt tatsächlich bin ich regulationsfähig, auch mit äußeren Einflüssen und das natürlich, und das hat mir damals schon total Sinn ergeben, dass der Körper natürlich aufgrund des Milieus oder des Kontextes, in dem ich mich befinde, bestmöglich kurzzeitige Anpassungen versucht. Also Cortisol extrem sinnvoll, auch Entzündungen im Körper extrem sinnvoll, alles gut. Das Problem ist immer nur die Langfristigkeit, weil vieles tatsächlich als kurzzeitige Maßnahme sehr, sehr klug ist. Langfristig ungünstig.
Ja, es ist schön. Ich glaube, auch dieses Thema Selbstregulation, das haben wir ja auch im Nervensystem zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, wenn wir hier sozusagen eine Welle haben und wir von der Aktivierung wieder in die Entspannung kommen, dann sind wir gut unterwegs. Wenn es aber steil bergauf geht, geht es höchstwahrscheinlich irgendwann auch wieder steil bergab, sehr lang. Ja. Und ich glaube, da braucht der Körper wahrscheinlich einfach auch das Umfeld im Innen und Außen, weil die Selbstregulation passiert ja auch zum gewissen Grad von allein, weil der Körper ja diese Intelligenz besitzt. Ja. Und da glaube ich.
Ja, und das Spannende ist ja, auch wenn man sich so afferente und efferente Leitungen anschaut, wenn man sich bestimmte Hormonzyklen anguckt, dann wird meistens mit der Ausschüttung von einem Hormon gleich schon verzögert die Ausschüttung von dem Antagonisten vorbereitet, um dieses Undulieren, um diesen einen Wert sozusagen vorzubereiten. Also der Körper ist auf Oszillation eigentlich ausgelegt. Also Menschen müssen schwingen. Und die Frage, die man dann stellen kann, ist, was passiert, wenn ich ihm die Schwingungsfähigkeit nehme? Ja, also wenn ich die Schwingungsfähigkeit sozusagen einschränke, egal wie, das kann ich ja heute auf vielfältigste Weise machen. Das heißt, Anspannung, Hochleistung, super, aber bitte mit einer funktionalen Entspannung, Regeneration, Regulation auf der anderen Seite, sodass ich immer in der Schwingung bleibe.
Ja, spannend. Vielleicht noch so zum Abschluss, so aus, vielleicht auch aus deinem Leben oder generell, was gibt's, sind denn so vielleicht Tipps auch für den Alltag, die du Menschen oder Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt hier mit drin sitzen, mitgeben kannst? Vielleicht mal so einen Beginn, wenn ich vielleicht auch mehr Resilienz aufbauen möchte, wenn ich merke vielleicht, oh, da bewegt mich einiges, vielleicht geht's mir so, dass ich das Gefühl habe, ich bin viel im Funktionieren und weniger im Fühlen und auch vielleicht im Hier und Jetzt. Was sind denn da so deine Tipps, die du da auch mitgeben kannst, vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung?
Ich gehe mal durch unsere vier Arten der angewandten individuellen Resilienz. Das ist mentale Resilienz, emotionale Resilienz, seelische und körperliche. Und in der mentalen Resilienz geht es um Problemlösung. Und die Idee, die ich bei Problemlösung immer habe, ist, triff Entscheidungen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, hält aber den Status quo aufrecht. So, das heißt, Entscheidungsfindung treffe ich meistens in Bezug auf, wenn ich in, weiß ich nicht, bin jetzt 50 geworden, in 30 Jahren in die Kiste hüpfe. Und ich frage diesen 80-jährigen Sebastian, sage, hey Sebastian, damals gab es eine Entscheidung zu treffen vor 30 Jahren. Wie hast du dich entschieden, damit du ein gutes, gesundes Leben lebst? Dann weißt du sofort die richtige Antwort, die dir im Hier und Jetzt vielleicht schon irgendwie auch klar ist, aber du noch am Hadern bist. Mentale Resilienz, wie triffst du gute Entscheidungen? Mhm. Emotionale Resilienz würde ich immer anregen zu sagen, wenn ich eine Emotion spüre, worauf will die mich hinweisen? In meiner Welt gibt es keine negativen Emotionen, sondern es gibt unangenehme Emotionen. Und da zeigt mir Ärger zum Beispiel, dass ein Wert von mir verletzt ist. Und wenn man nun mal darauf achtet, wann ärgere ich mich und was ist mir da eigentlich wichtig? Das ist etwas, was als Praxis für jeden Tag, gern auch rückschauend auf den Tag, sehr, sehr hilfreich ist. Seelische Resilienz würde ich gucken, wie ich Sinn erleben spüre. Also wo sind über den Tag kleine Momente, wo ich Sinn erlebe, wo ich wirklich merke so, wow, hier leuchten meine Augen, so diese kleinen Kontakte mit dem eigenen Seelenweg, dieses Flüstern, wo ich merke, oh, jetzt bin ich gerade mit dem Leben verbunden und sei der Moment noch so klein. Und für die körperliche Resilienz würde ich die Resonanzatmung empfehlen, die unter anderem Sylvain Laborde sehr, sehr gut beforscht hat, ja auch, hat auch viele Studien und Metastudien gesichtet. Das ist diese 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Sehr bekannt, eigentlich ein alter Hut, aber man muss sie machen, sie zu kennen, alleine nützt nichts. Und die stärkt die Herzratenvariabilität und damit, dass du deine Atmung kontrollieren kannst, kannst du dein Herz flexibilisieren, regulationsfähiger machen. Und HRV und Funktionsweise des präfrontalen Kortex sind ja auch entsprechend vagal verbunden. Das heißt, kümmere dich um deine Herzratenvariabilität, mach das morgens 10 Minuten, abends 10 Minuten, probier's mal einen Monat aus und dann guck mal, was anders ist.
Super, danke dir. Wenn sich jetzt jemand von den Zuschauerinnen oder Zuschauer oder Hörerinnen interessiert für deine Arbeit, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
Also am einfachsten ist es immer, meinen Namen in die eigene Lieblingssuchmaschine einzugeben. Es gibt einen Fußballer in, ich glaube, Südthüringen. Der bin ich nicht. Okay. Alles andere bin ich. Ja, das ist immer so ein, ich google mich nicht so oft, aber mir ist der mal aufgefallen. Der wird garantiert auch oft mit mir verwechselt. Das ist sozusagen eine Ehrung seiner Fußballerkarriere. Nein, also wir haben eine Akademie, Resilienzakademie, wir haben einen Podcast, Rethinking Resilience. Wir haben auch eine Resilienzinitiative gegründet, wo sehr viele kostenlose Ressourcen zur Verfügung stehen. Das sind eigentlich so die Sachen. Und ich bin sehr stolz jetzt, seit ein paar Tagen ist unser oder mein 6. Buch draußen zum Thema Sinn über Leben in Krisen. Zusammen mit meiner wunderbaren Kollegin Christina Komnick habe ich das geschrieben. Und da geht es ganz klassisch um Workbook. Wie findest du mehr Sinn in deinem Leben? Ja, und wir haben auch einen Kongress und so weiter. Also es lohnt sich da, vielleicht mir auch eine nette Anfrage bei LinkedIn zu schicken oder bei uns einen der Instagram-Kanäle zu abonnieren. Ja, wir teilen gerne. Meine Meinung ist immer, Wissen gehört geteilt. Und ja, Resilienz wird die Welt garantiert besser machen.
Super. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine wertvolle Erfahrung und Wissen hier einzubringen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg, dass du viele Menschen erreichst, was du ja eh schon tust mit deiner Arbeit. Und freue mich, wenn wir uns anderweitig wiedersehen.
Ich danke dir und möge die Resilienz mit euch sein.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.